and they get another possession. He threw up a oh! I can't believe it went in!
Curry from half court. Oh! He puts it in at the buzzer!
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Folge Nummer 126 des NBA Podcasts hier at Swish. Die Saison schreitet immer weiter voran und die reguläre Saison in der NBA ist jetzt auch schon wieder fast vorbei. Wenn wir uns jetzt einfach mal angucken, wie viele Spiele jetzt jedes Team schon hat, dann ist es nicht mehr wirklich lange, bis der ganze Quatsch endlich mal durch ist. Der ganze Quatsch in Anführungsstrichen. Nein, sondern es heißt, es geht bald in die heiße Phase, es geht bald in die Playoffs. Und das habe ich jetzt gerade zum Anlass genommen, mir einfach mal so anzugucken, wer denn eigentlich die Favoriten sind, also wer meine Favoriten sind, für den Titel in den jeweiligen Conferences. Wir fangen heute tatsächlich mal an mit der Western Conference, einfach nur, weil wir sonst immer mit der Eastern Conference anfangen. Ansonsten war das jetzt ein super langes Intro, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei dieser neuen Folge.
Here it's Swish.
Ich finde, gerade dieses Jahr ist es relativ schwer einzuschätzen, welche Teams wirklich gute Chancen haben, die jeweiligen Conferences zu gewinnen. Man kann sich das Ganze irgendwie mal so ein bisschen anschauen und man sieht, dass so sehr, sehr viele Teams relativ nah beieinander sind. Das liegt jetzt, also Punkt 1 natürlich erstmal vom Rekord her, das sowieso. Das heißt, also in der Western Conference kommen wir jetzt gleich auch nochmal auf zwei Teams nochmal mit zu sprechen. Zum Beispiel die super nah beieinander sind oder sogar vier Teams insgesamt, also jeweils zwei, die zwar super nah beieinander sind, was ihren Rekord angeht, beziehungsweise sogar denselben Rekord haben, aber die trotzdem einfach nicht dieselben Chancen haben. Dann kommt natürlich auch nochmal mit dazu, dass andere Teams, wie dann zum Beispiel die Brooklyn Nets, die dann jetzt eben nicht in dieser Folge zum Beispiel vorkommen, große Verletzungsprobleme hatten und Kyrie Irving zum Beispiel einfach mal nicht spielen konnte, einfach einen Großteil der Spiele. Dann gab es eben eine lange Niederlagenserie und jetzt gerade sind sie aber wieder auf dem aufsteigenden Ast, stehen jetzt aber eben einfach nicht so gut da in der Eastern Conference. Und genau solche Teams gibt es so ein bisschen, finde ich, irgendwie in beiden Conferences einfach so ein kleines bisschen. Und dann würde ich sagen, wir fangen jetzt erstmal an. Mit so einer Art Snap oder mit so einem Snap-Ranking, denn ich habe mir jetzt insgesamt 5 Teams rausgesucht, denen ich was zutraue in den Playoffs, wobei ich 3 Außenseiter-Chancen habe und 2 absolute Top-Favoriten. Wir fangen erstmal an mit den Teams, die ich auf jeden Fall schon mal gesnappt habe, die andere vielleicht mit drin haben. Ich fange jetzt erstmal mit an, was einfach so ja, das Ranking einfach jetzt gerade darstellt in der Western Conference. Das heißt, wir gucken uns erstmal das Standing an und da sage ich dann eben, okay, das Team ist für mich nicht mit dabei und das vielleicht schon. Team Nummer 1, was ich nicht mit dabei habe, sind die Denver Nuggets. Die stehen jetzt gerade zwar auf Platz 6 und haben mit 41-28 einen wirklich guten Rekord, haben jetzt auch von den letzten 10 Spielen 7 gewonnen. Trotzdem traue ich ihnen eben einfach nicht zu, den großen Schritt zu machen. Warum, ist glaube ich relativ klar. Wir haben mit Nikola Jokic natürlich einfach einen Spieler, der in der Offensive unfassbar dominant ist, der eine unfassbar starke Saison spielt und der eben auch im letzten Jahr schon MVP geworden ist und jetzt auch dieses Jahr wieder ein Kandidat dafür ist. Das große Problem ist, dass mir der restliche Kader einfach nicht ausreicht. Mit Jamal Murray fehlt natürlich immer noch der zweite Superstar des Teams. Michael Porter Jr. fällt extrem oder ist auch ausgefallen, fällt jetzt auch eine super lange Zeit mit aus und ich weiß jetzt einfach nicht, wer das alles kompensieren soll. Das funktioniert jetzt vielleicht nochmal in der Regular Season eben, ja, weil man auch ein paar Teams einfach hat in der Western Conference, die eben einfach nicht so gut sind, wie eben zum Beispiel die Oklahoma City Thunder oder eben auch die Houston Rockets, wo man einfach ganz klar sagen muss, da reicht es eben einfach aus, mit Nikola Jokic den absoluten Superstar zu haben, der jede Defense auseinandernehmen kann, plus dann eben noch andere Spieler außenrum, die einfach dann von diesen Räumen profitieren, wie zum Beispiel Will Barton, wie in Monte Morris, wie auch in Aaron Gordon gewissermaßen. Und dann ist es eben trotzdem einfach ausreichend, dass einfach dieser eine Spieler so extrem dominant ist. Ich glaube aber, wenn es dann in die Playoffs geht, dass sich die Teams dann einfach zu gut dann darauf einstellen können, was die Nuggets machen, nämlich beziehungsweise es einfach besser verteidigen können. Denn natürlich wirst du Nikola Jokic nicht dauerhaft rausnehmen können aus so einem Spiel. Es kann durchaus passieren, dass er dir 30, 40 Punkte mit einstreut, aber ich denke, dass die anderen Teams, die aktuell noch vor den Denver Nuggets stehen, einfach eher in der Lage dazu sind, Nikola Jokic vielleicht nicht zu stoppen, aber zumindest dann seine Mitspieler vom Scoring insofern abzuhalten, dass sie selber einfach dann mehr Punkte scoren können als die Denver Nuggets. Dementsprechend habe ich die Denver Nuggets nicht mit drin. Team Nummer 2 sind für mich die Minnesota Timberwolves, da mache ich es relativ kurz, da ist es für mich einfach noch so ein bisschen fehlende Erfahrung, die da einfach nochmal mit einer Rolle spielt. Man hat eben mit Karl-Anthony Towns, mit D'Angelo Russell und mit Anthony Edwards 3 noch ziemlich junge Spieler, die auch einfach noch wirklich nicht viel Playoff-Erfahrung gesammelt haben. D'Angelo Russell war bei den Brooklyn Nets in dem einen Jahr wirklich schon sehr, sehr ordentlich mit unterwegs, hatte da aber einfach von seinem restlichen Team her trotzdem keine Chance, über die erste Runde hinauszukommen. Und bei Karl-Anthony Towns und sieht es ähnlich aus, auch der ist nicht über die erste Runde hinausgekommen, als damals Jimmy Butler mit in Minnesota war. Und ja, Anthony Edwards war eben bislang noch gar nicht in den Playoffs, dementsprechend mache ich es da jetzt gerade relativ kurz. Natürlich haben die Minnesota Timberwolves einen extrem guten Kader, einen extrem breiten Kader und sind jetzt eben auch bei 40-30 unterwegs, was ihren Rekord angeht, haben auch 8 der letzten 10 Spiele gewonnen. Trotzdem traue ich es ihnen einfach noch nicht zu, dieses Jahr diesen großen Wurf zu bekommen. Auch einfach, weil die Konkurrenz in der Western Conference für mich viel zu groß ist dieses Jahr. Und dann, ja, auch jetzt hier nochmal die Los Angeles Lakers. Ich glaube, ich habe es in der letzten Folge schon relativ gut analysiert, warum ich die Lakers einfach da nicht sehe. Und das ist vor allem eben einfach die Fitness von Anthony Davis und dann eben damit verbunden der Fit von Russell Westbrook und von LeBron James. Die beiden ohne Anthony Davis funktionieren einfach nicht zusammen und Anthony Davis kann einfach nicht fit bleiben. Selbst wenn die Los Angeles Lakers es irgendwie schaffen, durch das Play-In-Tournament durchzukommen, sehe ich einfach ein Aus in der ersten Runde, nämlich dann eben gegen den Erstplatzierten, gegen die Phoenix Suns. Da gab es jetzt erst einmal so ein kleines bisschen Beef, weil Anthony Davis, glaube ich, gesagt hat, dass ja die Phoenix Suns auch selber wissen, dass sie letztes Jahr gegen die Lakers nicht durchgekommen wären, wenn sie fit gewesen wären. Das sehe ich leider komplett anders, also da bin ich überhaupt nicht auf der Seite von Anthony Davis. Natürlich wäre die Serie wesentlich spannender gewesen und auch wesentlich interessanter, wenn die Lakers wirklich komplett fit gewesen wären. Es ist jetzt aber nur daran festzumachen, dass man eben selber nicht fit war, dass man doch relativ klar gegen die Phoenix Suns verloren hat, die ja dann auch immerhin noch in die NBA Finals gekommen sind, ist, glaube ich, absoluter Quatsch. Also ja, die Lakers habe ich jetzt auch nicht mit drin. Alle anderen Teams, finde ich, es sollte eigentlich relativ klar sein, warum ich diese Teams jetzt hier nicht mit nenne. Und dann gehen wir jetzt auch schon auf die, ja, 5 Titelmöglichkeiten, Titelanwärter, sage ich jetzt mal, denn wie gesagt, Titelfavoriten sind für mich genau 2. Und wir fangen erstmal an mit den Utah Jazz. Warum habe ich jetzt die Utah Jazz hier noch mit drin? Denn im letzten Jahr, muss man ganz ehrlich sagen, haben sie in den Playoffs mich zumindest einfach enttäuscht. Ich dachte persönlich, dass sie es schaffen würden, die Los Angeles Clippers rauszuschmeißen ohne Kawhi Leonard. Sie haben es nicht getan, sind rausgeflogen, haben es eben nicht geschafft, diese Hürde zu nehmen. Und hatten so dann gar nicht die Chance, in den Western Conference Finals überhaupt erstmal anzutreten gegen die Phoenix Suns. Das wäre übrigens ein Matchup gewesen, was ich unglaublich gerne gesehen hätte. Leider war es uns nicht vergönnt, weil es eben einfach letztendlich nicht ganz ausgereicht hat, was dann die Utah Jazz in den Playoffs gemacht haben, auch weil Mike Conley zum Beispiel verletzt war und so weiter und so fort. Trotzdem sind sie einfach ein Team, was unglaublich gut war, was in der letzten Saison die meisten Siege geholt hat in der Western Conference, damit quasi die Western Conference in der Regular Season zumindest gewonnen hat. In den Playoffs lief es dann eben leider nicht ganz so gut mehr für das Team von Quinn Snyder. Aber ich würde sie jetzt auch hier dieses Jahr auf jeden Fall wieder mit reinrechnen in so diesen erweiterten Favoritenkreis. Denn sie haben die beste Offensive der gesamten Liga mit 116,5 Punkten pro 100 Possessions. Und auch in der Defense stehen sie immerhin auf Platz 9. Damit haben sie das drittbeste Netrating der gesamten Liga. Und gerade so dieses Netrating finde ich, das ist immer sowas, daran kann man sich so ein kleines bisschen mal mit aufhalten. Man sieht einfach, okay, so gut ist dieses Team offensiv, so gut ist es defensiv und da sind vielleicht noch Stärken, Schwächen oder Ähnliches zu finden. Vor allem treffen die Utah Jazz ihre Würfe und vor allem auch einfach ihre Dreier unglaublich gut. Deswegen sind sie eben einfach mal das beste Team in der Offensive. Sie haben die viertbeste Field Goal Percentage und die siebtbeste Dreierquote der gesamten Liga. Insgesamt haben sie die zweitbeste Zweierquote, sind also auch da einfach unglaublich effizient unterwegs. Und das, obwohl sie wirklich, wirklich wenig Zweierversuche nehmen, nämlich die wenigsten der gesamten Liga. Das hängt damit zusammen, dass sie die zweitmeisten Dreier nehmen, nämlich insgesamt, Achtung, festhalten, 40,5 pro Spiel. Von 86,2 Würfen, die sie also nehmen aus dem Feld, werfen sie 40,5 von draußen. Das heißt also, ja, knapp 50%. Ich rechne das jetzt einfach mal nicht mit aus. Wichtig ist aber, dass sie einfach die meisten Dreier in der gesamten Liga treffen. Nämlich 14,7 pro Spiel, weil sie eben einfach eine gute Quote haben und eben auch einfach unglaublich viele draufballern. Sie haben, witzigerweise, jetzt gerade zu dem jetzigen Zeitpunkt, also jetzt am Dienstag, genau 1000 Dreier getroffen in dieser NBA-Saison. Das ist einfach unfassbar stark. Und das, obwohl man sogar, wenn man jetzt auf die Assists guckt, finde ich sehr, sehr überrascht ist, dass es nur so wenige sind. Denn sie haben oder liegen auf Platz 27, was die Assists angeht, pro Spiel. Und ich muss sagen, da dachte ich, es sind mehr. Man muss natürlich auch noch ins Verhältnis setzen, dass sie eine relativ geringe Pace spielen, nämlich die 11. langsamste in der gesamten Liga. Das heißt, sie haben einfach insgesamt nicht so viele Würfe aus dem Feld, nämlich die 7 wenigsten. Trotzdem war ich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, als ich das vorhin gesehen habe, dass sie tatsächlich nur so wenig Assists spielen. Gerade wenn man eben so diese Highlight-Videos, sage ich mal, kennt, wie gut sie einfach dann den Ball laufen lassen. Ist das jetzt was unglaublich Schlechtes? Eigentlich nicht wirklich, denn gerade in den Playoffs wird das Spiel eben noch ein bisschen langsamer und es wird eben auch gerade dann in der Crunch-Time immer wichtiger, dass eben einzelne Spieler dazu in der Lage sind, sich einfach Buckets selber zu erarbeiten, und das ist eben einfach ein Faktor, der bei den Utah Jazz einfach absolut vorhanden ist. Wenn man sich da mal so den Kader anguckt oder jetzt auch nur die besten Scorer, man hat Donovan Mitchell, Bojan Bogdanovic, Jordan Clarkson und Mike Conley, das sind 4 der 5 besten Scorer dieses Teams, dazwischen liegt noch Rudy Gobert. Und diese 4, die ich jetzt gerade erwähnt habe, sind alle dazu in der Lage, sich einen Wurf selber zu kreieren. Und das ist eben was, was unfassbar wichtig ist für dieses Team. Dazu sind aber auch noch vor allem Donovan Mitchell und Mike Conley dazu in der Lage, dann trotzdem ihre Mitspieler nochmal mit einzusetzen, wenn sie eben merken, okay, es läuft bei ihnen halt nicht so, das läuft bei den Mitspielern besser oder das Team braucht jetzt eben mehr, ein bisschen mehr Playmaking. Donovan Mitchell holt aktuell 25,5 Punkte und spielt dazu eben noch 5,5 Assists. Mike Conley holt 13,5 Punkte oder auch er spielt nochmal 5,3 Assists. Das ist einfach unglaublich wichtig für dieses Team, dass es so gut funktioniert, einfach offensiv, was so dieses Ball aufteilen zwischen Mike Conley und Donovan Mitchell gibt. Ansonsten sind die Utah Jazz noch ein unglaublich gutes Rebounding-Team. Sie holen die 4 meisten Defensiv-Rebounds der gesamten Liga und die 5 meisten insgesamt. Da gibt es natürlich einen Riesenfaktor, beziehungsweise eigentlich sogar 2. Der erste ist für mich ganz klar Rudy Gobert, der eben einfach 14,7 Rebounds pro Spiel holt, damit die Liga anführt. Aber auch Hassan Whiteside ist einfach in der Lage, 8 Rebounds pro Spiel zu holen, dazu dann noch 8,4 Punkte. Hassan Whiteside, muss man trotzdem ganz klar sagen, ist jetzt kein Spieler, der jetzt dir eine Playoff-Serie gewinnt. Ich glaube, das muss man ganz klar so festhalten. Hassan Whiteside ist einfach ein Spieler, der offensiv durchaus Potenzial hat, aber der leider defensiv einfach immer wieder Rotationen verpennt oder im Pick-and-Roll einfach nicht gut verteidigt. Das ist schon, finde ich, ein Faktor, der durchaus nochmal eine Rolle spielen könnte, wenn es dann in Richtung Playoffs geht. Aber Rudy Gobert spielt halt auch jetzt schon 32 Minuten und der wird eben auch einfach in den Playoffs unfassbar viele Minuten gehen. Generell einfach ein unfassbar ausgeglichener Kader mit sehr, sehr viel Offensive, mit sehr, sehr viel Defensive. Und das macht dieses Team einfach so unglaublich gut. Du hast dann eben noch mit Jordan Clarkson einen unfassbar wichtigen Scorer von der Bank. Du hast mit Bojan Bogdanovic einen Spieler, der 7 Dreier pro Spiel nimmt und davon 39% trifft. Jordan Clarkson nimmt auch 8 Dreier pro Spiel, trifft zwar nur 32%, trotzdem muss jeder ihn respektieren, wenn er von draußen abdrückt. Donovan Mitchell nimmt fast 10 Dreier pro Spiel und trifft davon 35%, was dafür für diese Quote, also für diese Anzahl an Dreiern, wirklich eine gute Quote ist. Mike Conley nimmt auch fast 6 Dreier, trifft über 40%. Royce O'Neal, ein absolut underrated 3&D-Spieler, trifft 49% aus dem Feld und 41% seiner Dreier und ist defensiv einfach immer am Gegenspieler dran und lässt ihm einfach keinen Raum. Das ist ein unfassbar gutes und ein unfassbar tiefes Team, was man auf jeden Fall auf der Rechnung haben muss. Im letzten Jahr konnten sie es eben dann nicht so ganz zeigen in den Playoffs, haben es dann nicht ganz geschafft, irgendwie aus diesem Slump, aus diesem Verletzungsslump so ein bisschen mit rauszukommen. Am Ende hat es dann eben nur in Anführungsstrichen für die 2. Runde gereicht, aber auch in diesem Jahr muss man die Utah Jazz, die jetzt aktuell auf Rang 4 stehen in der Western Conference, für mich ganz klar auf dem Zettel haben. Direkt hinter ihnen in der Tabelle stehen aktuell die Dallas Mavericks mit demselben Rekord, übrigens beide 42-26. Ich sehe tatsächlich die Utah Jazz eigentlich trotzdem noch als ein bisschen gefährlicher an als die Dallas Mavericks, aber man darf die Mavs auf keinen Fall unterschätzen, denn seit der Porzingis-Trade durchgegangen ist, muss man es einfach mal ganz klar so sagen, läuft es unfassbar gut für die Mavericks. Also seit dem All-Star-Game haben sie auch jetzt hier erst wieder 2 Spiele verloren, sie haben aus den letzten 10 Spielen auch 8 Stück gewonnen, hatten auch davor mal so eine 4-Spiele-Siegesserie, also die sind einfach gerade unfassbar gut unterwegs und das ist schon richtig krass, da muss ich sagen, damit hätte ich wirklich nicht gerechnet, dass das jetzt gleich so gut funktioniert mit Spencer Dinwiddie im Kader, aber es funktioniert eben so gut, weil der gute Mann einfach mal entspannte 17,5 Punkte auflegt und bislang in seinen ersten 11 Spielen, man muss jetzt natürlich auch wieder so ein bisschen versuchen einzuordnen, es ist noch nicht die Mega-Sample-Size, aber 51% aus dem Feld trifft und vor allem 44% seiner Dreier. Und das ist natürlich ein Faktor, einfach nochmal so ein X-Faktor, der da nochmal mit reinkommt, mit dem man natürlich jetzt nicht gerechnet hatte, wenn man sich das jetzt so ein bisschen mit angeschaut hat vor der Saison, denn da hatte man eben noch Kristaps Porzingis, Natürlich hat er 19 Punkte pro Spiel eingestreut, also ein bisschen mehr, hat aber eben auch einfach 3 Würfe mehr pro Spiel genommen und hat natürlich weniger von dem Ballhandling mit übernommen. Denn das ist auch nochmal ein unfassbar wichtiger Faktor. Luka Doncic hat jetzt nicht mehr nur die ganze Zeit den Ball in den Händen, sondern Spencer Dinwiddie und auch Jalen Brunson sind dazu in der Lage, ihm das abzunehmen. Und eben dadurch, dass Spencer Dinwiddie jetzt noch mit da ist, anstatt Kristaps Porzingis, hat er noch weniger den Ball selber in der Hand. Und im Moment, wenn er dann den Ball in der Hand hat, kann er dann eben mit viel, viel mehr Energie einfach dann spielen. Und ich finde, das merkt man wirklich, wirklich gut bisher. Luka Doncic ist natürlich trotzdem mit Abstand der beste Spieler, der einfach 28 Punkte, 9,3 Rebounds und 8,6 Assists mit auflegt. Ich finde, er fliegt einfach in dieser Saison trotzdem so ein kleines bisschen mit unter dem Radar. Einfach nur, weil es so unglaublich viele Spieler gibt, die in diesem Jahr unfassbar stark performen, wie jetzt zum Beispiel Joel Embiid, wie Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, auch Kevin Durant zwischendurch, Steph Curry, DeMar DeRozan und so weiter und so fort, LeBron James natürlich noch. Das sind einfach alles so Spieler, die dafür sorgen, dass Luka Doncic für mich dieses Jahr einfach so ein bisschen, ja, wie gesagt, einfach unterm Radar fliegt, dass er so ein kleines bisschen mit übersehen wird, wenn man einfach so über die besten Spieler in der Liga spricht. Und das sollte man eigentlich nicht tun, denn man sollte diese Dallas Mavericks mit diesem Luka Doncic auf keinen Fall unterschätzen. Dazu muss man auch noch festhalten, dass Tim Hardaway Jr. auch schon ein paar Spiele verpasst hat. Der ist jetzt aktuell erst bei 42 Spielen in dieser Saison und er wird wahrscheinlich auch noch ein kleines bisschen mit ausfallen. Er hat sich ja irgendwas am Fuß getan, am linken Fuß ist irgendwas gebrochen. Ich weiß tatsächlich nicht ganz genau, wann er wieder mit da ist. Es wäre natürlich schon unfassbar wichtig, gerade wenn es dann eben Richtung Playoffs geht. Einfach nur, dass man nochmal einen Scorer hat und noch mehr jemanden hat, der eben dann die Pässe von Luka Doncic und jetzt eben auch von Spencer Dinwiddie verwerten kann. Auch hier finde ich wieder ein unfassbar gutes Roster, einen guten Kader. Mit allerdings einer leichten Schwäche, wenn man sich jetzt gerade den Frontcourt mit anguckt. Denn man hat sich da jetzt natürlich schon durch diesen Kristaps Porzingis Trade ganz gut geschwächt. Man hat da jetzt eben mit Dwight Powell und mit Maxi Kleber einfach zwei Leute, die natürlich defensiv ihre Qualitäten haben. Maxi Kleber eher noch als ein Dwight Powell. Aber so offensiv muss man sagen, ist das jetzt schon ein relativ schwieriger Ansatz. Also mit Dwight Powell ist es auf jeden Fall schon mal so eine Möglichkeit, natürlich im Pick and Roll zu agieren. Er hat aber einfach keinen Wurf. So richtig, also er nimmt 0,5 Dreier pro Spiel. Maxi Kleber ist gerade so ein bisschen im Shooting-Slump und ist aber dann eher dann der Typ, der trotzdem von draußen eher drauf wirft. Und das macht das Ganze irgendwie relativ schwer, denn sie sind jetzt beide einfach nicht so die richtig krassen Scorer. Maxi Kleber ist sehr abhängig von seinem Dreier und Dwight Powell eben sehr von dem Pick-and-Roll mit Luka Doncic. Es ist, glaube ich, nicht so schwer, die beiden aus dem Spiel mit rauszunehmen, wenn jetzt nicht gerade Luka Doncic mit da wäre. Denn Luka Doncic sorgt eben dann dafür, dass diese beiden Spieler einfach unfassbar viele Räume haben. Ich weiß aber nicht genau, wie das mit den beiden in den Playoffs funktioniert. Da ist man jetzt schon, wie gesagt, ein bisschen schwächer schon mit aufgestellt. Maxi Kleber ist ein guter Verteidiger. Dwight Powell kann das sein, einfach nur, weil er unglaublich athletisch ist. Trotzdem muss man dann eben schauen, wie diese ja, Big-Man-Rotation dann letztendlich mit aussieht. Denn ganz ehrlich, ein Boban Marjanovic wird in den Playoffs einfach fast immer unspielbar sein, einfach nur, weil er zu langsam ist. Und auch ein Marquise Chris ist immer nochmal so ein Faktor, wo man halt auch nicht so ganz weiß, was man jetzt gerade von ihm erwarten kann. Er hat durchaus so Momente, wo man sich so denkt, boah, ja, deswegen wurde der mal so hoch gedraftet, weil er einfach unfassbar athletisch ist und weil er auch einfach in der Lage dazu ist, das manchmal einfach zu zeigen, was er kann. Aber dann gibt es halt auch wieder Momente, wo man sich so denkt, boah, das war jetzt nicht so wirklich dolle. Dazu kommt natürlich dann noch der andere Faktor, Davis Bertans, der natürlich theoretisch auch noch ein Big Man ist, Power Forward oder Small Forward, aber der ist defensiv halt leider einfach völlig unbrauchbar und trifft jetzt auch, seit er bei den Mavericks ist, in den 11 Spielen 27,8% seiner Dreier, also auch hier wieder wirklich, wirklich schlecht mit unterwegs. Da muss man einfach aus Mavericks Sicht hoffen, dass sich das wieder einigermaßen nach oben stabilisiert. Letztendlich trotzdem immer noch ein Kader, der vor allem, finde ich, jetzt auf den Guard-Positionen auch so bis Small Forward hin wirklich eine gute Rotation hat, eine gute Breite hat, mit eben Luka Doncic, mit einem Spencer Dinwiddie, mit einem Jalen Brunson und einem Tim Hardaway Jr. und dann noch, ja, als Small Forward, Schrägstrich Power Forward, je nachdem, wo er eingesetzt wird, Dorian Finney-Smith, der jetzt auch immer mehr, finde ich, Spiele drin hat, wo er einfach unfassbar gut performt. Jetzt zum Beispiel erst gegen die Boston Celtics hat er, glaube ich, 19 Punkte gehabt am Ende oder sogar über 20. Und auch irgendwie in der Woche davor nochmal. Also Dorian Finney-Smith entwickelt sich gerade immer mehr zu so einem Spieler, der wirklich in der Offense noch mehr bringt als dieses 3&D insgesamt. Also jetzt noch mehr als diesen Dreier mit reinbringt. Natürlich ist er da immer noch am gefährlichsten, trifft fast 39% seiner Dreier und holt aber trotzdem eben damit nochmal fast 11 Punkte. Und wenn sie es jetzt schaffen, dass er sich stabilisiert und dann Tim Hardaway Jr. nochmal mit dazu kommt, dann ist das ein brutal gefährliches Roster. Was mich aber auch sehr irritiert, ist, dass vor allem die Defensive wirklich, wirklich gut ist bislang. Denn sie sind einfach im Defensiv-Rating auf Platz 5, in der Offensive auf Platz 18. Wobei ich jetzt eben gerade davon ausgehe, dass das sich jetzt nochmal nach oben korrigieren wird. Und auch dann sollte man die Dallas Mavericks nicht unterschätzen. Ich sehe sie trotzdem, muss ich sagen, noch ein kleines bisschen hinter den Utah Jazz, einfach nur aufgrund dieser Big-Man-Situation. Insgesamt sind sie aber für mich auch nochmal so ein kleines Dark Horse irgendwie. Also so ein Team, was man jetzt nicht so richtig auf der Rechnung hat, einfach nur weil die Konkurrenz eben unfassbar groß ist. Aber ich glaube, die Dallas Mavericks können, wenn sehr, sehr vieles richtig läuft, unfassbar viel bewirken in diesen Playoffs. Dann kommen wir jetzt schon zu Team Nummer 3. Und ja, die spielen die sechstschnellste Pace der gesamten Liga und stehen sogar aktuell auf Rang 2 in der Western Conference, womit vor dieser Saison keiner gerechnet hätte. Wir reden natürlich von den Memphis Grizzlies. 47-22, die übrigens punktgleich mit den Warriors stehen. Und das habe ich vorhin auch immer kurz erwähnt, dass die Utah Jazz und die Mavericks eben gleich stehen. Das ist eben das, was ich meine. Man hat einfach sehr, sehr viele Teams so auf demselben Win-Loss-Niveau, aber jetzt nicht unbedingt so auf demselben, ja, kompetitiven Niveau, sage ich mal. Denn ich sehe die Grizzlies maximal als Außenseiter und die Warriors, spoiler ich jetzt einfach schon mal vorne weg, einfach nur, weil ich es jetzt eh gerade schon sage, schon als einen der zwei auf jeden Fall Top-Favoriten. Die Memphis Grizzlies spielen trotzdem unfassbar gut. Sie haben trotzdem das fünftbeste Offensiv-Rating und das siebtbeste Defensiv-Rating in der gesamten Liga. Das große Problem, was mir jetzt hier einfach fehlt, ist einfach komplett die Erfahrung. Dieses Team hat in den Playoffs quasi null Erfahrung. Man hat mit Ja Morant einen Spieler, der bislang noch nicht in den Playoffs war. Ich glaube, Dylan Brooks auch noch nicht, Desmond Bain nicht, Jaren Jackson Jr. nicht, Brandon Clark nicht, D'Anthony Melton nicht, Tyus Jones vielleicht mal ein Jahr mit den Timberwolves, wenn ich mich recht erinnere, als Backup-Point Guard. Kai Anderson natürlich nochmal ein bisschen mit den Spurs und Steven Adams nochmal ein bisschen mit den Oklahoma City Thunder. Ansonsten ist das aber eben einfach ein Team, was da einfach keine Peilung einfach so richtig hat, was eben einfach so diese ganzen Playoff-Situationen noch überhaupt nicht kennt, dass es dann vielleicht auch noch ein bisschen weniger Foul-Calls dann zum Beispiel gibt, dass ein bisschen härter eingegriffen wird, dass die Halle noch mehr gegen einen ist, wenn man dann eben auswärts spielt. Und dann vor allem, und das ist glaube ich der größte Faktor, der immer unterschätzt wird, wenn man einfach Regular Season und Playoffs vergleicht, die Vorbereitungszeit des Gegners auf einen selber. Denn natürlich ist es, ich meine, wie sollst du dich denn bitte in der NBA auf jeden Gegner vorbereiten? Du hast 82 Regular-Season-Spiele pro Saison, hast teilweise nochmal Back-to-Back-Spiele, wo du dann zwischendurch auch nochmal fliegen musst, kannst sowieso eigentlich relativ wenig trainieren. Und ich meine, wie sollst du dich denn bitte jetzt gerade darauf vorbereiten, wenn du jetzt zum Beispiel erst gegen die Clippers spielst und dann in der nächsten Nacht gegen die Lakers? Dann musst du vielleicht nicht fliegen, aber trotzdem kommen da einfach zwei komplett unterschiedliche Teams auf dich zu. Das eine Team hat eben einfach jetzt gerade die beiden Superstars nicht mit Paul George und Kawhi Leonard, eben die Clippers. Und die Los Angeles Lakers sind einfach super abhängig von LeBron James und sind da einfach sehr, sehr zentriert mit unterwegs. Das sind zwei komplett unterschiedliche Ansätze, was einfach den Basketball einfach angeht, die diese beiden Teams spielen. Und wie willst du dich dann so schnell hintereinander auf diese Teams vorbereiten? Ganz ehrlich, meistens überhaupt nicht. Du ziehst einfach so deine Spielstile einfach so durch, spielst halt viel Pick and Roll. Denver Nuggets spielen jetzt sehr, sehr oft mit über Jokic und dann guckst du einfach, ob es funktioniert oder nicht. Und dann hast du vielleicht noch so ein paar kleine Ingame-Adjustments oder sagst halt, okay, gucke mal, wenn es jetzt zum Beispiel gegen die Lakers geht, jetzt hier, du versuchst halt LeBron James ein bisschen mit zu verteidigen. Also einfach den besten Spieler des Gegners mit aus dem Spiel zu nehmen. Und das ist so das Einzige, was die so richtig machen können. Die haben einfach nicht die Möglichkeit, sich so krass auf den Gegner vorzubereiten in der Regular Season, einfach nur, weil es so unfassbar viele Spiele sind und einfach nur super wenig Pausen. Aber, wo es auf jeden Fall geht, ist in den Playoffs. Denn du spielst mindestens 4 Spiele gegen dieses Team. Und dieses 4 Spiele kommt jetzt natürlich eher selten jetzt gerade mit vor. Muss man mal so sagen. Klar gibt es ab und zu mal so einen Sweep, eben vom 1. gegen den 8. Aber gerade jetzt dieses Jahr, muss ich sagen, sehe ich das nicht so unbedingt, denn da sehe ich jedes Team, was wirklich auch die anderen Teams mitschlagen kann. Das muss ich schon so festhalten, also zumindest mal so für eine Nacht können auch die Minnesota Timberwolves zum Beispiel mal ein Spiel gewinnen, auch mal gegen die Warriors oder sowas, wenn wirklich alles perfekt läuft. So wie zum Beispiel in der letzten Nacht, als Karl-Anthony Towns 60 Punkte aufgelegt hat. Darüber wollte ich eigentlich auch noch mal kurz reden, habe ich natürlich am Anfang der Folge komplett vergessen. Congratulations schon mal an Karl-Anthony Towns und vor allem 32 Punkte im dritten Viertel, alter Schwede, das ist verdammt viel. Und sowas meine ich, das sind eben dann so genau diese Nächte, wo dann eben die Minnesota Timberwolves jedem Team einfach gefährlich werden können, zum Beispiel. Oder wenn eben dann LeBron James auf einmal anfängt, 50 Punkte jetzt zum Beispiel mit aufzulegen. Oder wenn Reggie Jackson auf einmal eine richtig krasse Nacht hat. Oder wenn Brandon Ingram und CJ McCollum auf einmal beide richtig gut zusammen funktionieren. Dann sind es eben einfach so Spiele, da können dann auch diese unteren Teams mal die oberen Teams mitschlagen. Und deswegen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es jetzt unbedingt einen Sweep jetzt gleich geben wird in diesen Playoffs. Außer die Los Angeles Clippers spielen in der ersten Runde gegen die Phoenix Suns. Da kann ich es mir tatsächlich mit vorstellen. Das wäre dann eben genau so ein Ding, wo ich mir das dann eben denken würde, okay, da ist dann eben der Leistungsunterschied dann zu groß. Du hast auf der einen Seite zwei Superstars, auf der anderen Seite ja nur zwei Verletzte. Und dass da dann einfach das Roster einfach dann nicht ausreicht, um dann quasi einen Spiel dann zu holen gegen die Phoenix Suns. Wenn es die Lakers werden sollten, könnte ich mir vorstellen, dass LeBron James ein so ein richtig krasses Spiel hat und sie dann irgendwie ein Spiel mit entführen. Aber darum geht es jetzt tatsächlich eigentlich auch gar nicht, sondern wir wollten eigentlich über die Memphis Grizzlies reden. Worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ist einfach, dass sich die Gegner darauf einstellen werden, wie die Memphis Grizzlies spielen und dann, glaube ich, einfach in der Lage dazu sein können, die Memphis Grizzlies einfach dann auszuschalten. Dass sie das dann eben schaffen, dass zum Beispiel Ja Morant einfach nicht so erfolgreich ist, nicht so effizient ist, wie es eben sonst ist. Und dann fehlt eben einfach ein Riesenfaktor bei den Memphis Grizzlies mit in der Offensive. Und ich glaube, das ist dann eben so ein Faktor, warum es dann am Ende nicht ganz reichen wird, um den richtig großen Wurf zu holen. Ich kann mir trotzdem auf jeden Fall vorstellen, dass sie die erste Runde gewinnen. Und dann wird es eben einfach super interessant, gegen wen spielen sie in der zweiten Runde und welche Matchups haben sie dann gegen dieses Team. Aktuell wären es eben jetzt gerade die Golden State Warriors und da gibt es einfach, ja, finde ich, zu krasse Defizite eben im Vergleich mit den Golden State Warriors. Sowohl was eben einfach die Erfahrung angeht, als eben auch so das Roster quasi hinter Ja Morant. Dementsprechend habe ich jetzt eben die Memphis Grizzlies noch als eher Außenseiter auf die Western Conference. Wenn alles gut läuft, dann kann ich ihnen trotzdem irgendwie schon zutrauen, dass sie einfach in die Western Conference Finals mit einziehen. Aber dann muss es halt wirklich super perfekt mitlaufen und letztendlich muss ich sagen, ich traue es ihnen immer noch nicht so ganz hundertprozentig zu. Wir werden es natürlich, wie immer, abwarten müssen, aber ich sehe tatsächlich eben die anderen beiden Teams noch vor ihnen. Und ja, das eine Team hatte ich jetzt gerade schon erwähnt, das sind für mich eben einfach die Golden State Warriors, sind offensiv auf Platz 11 und defensiv eben das beste Team der gesamten Liga. Jetzt haben aber nach eben 1000 Tagen, das erste Mal, nach über 1000 Tagen, das erste Mal wieder Steph Curry, Klay Thompson und Draymond Green zusammengespielt. Und man unterschätzt einfach immer, was Draymond Green in dieser Mannschaft einfach leistet. Er leistet natürlich erstmal so diesen defensiven Faktor, dieses defensive Anchoring, dass er wirklich einfach dann der Typ ist, der die Anweisungen gibt, der die Leute verschiebt, der die hin und her bewegt, so dass die Defense dann eben passt. Und der eben einfach offensiv dazu in der Lage ist, Ballhandling von Steph Curry wegzunehmen. Und zwar nicht nur ein bisschen. Der Typ holt aktuell 7,8 Punkte, 7,5 Rebounds und 7,3 Assists. Und jeweils noch über 1 Steal und 1 Block. Das zeigt einfach seine unfassbare Vielseitigkeit, die er einfach hat. Und das ist einfach unfassbar wichtig, dass die Warriors dieses Schweizer Taschenmesser Draymond Green einfach nochmal mit haben. Und Steph Curry kann dann einfach sich wieder abseits des Balles wieder viel, viel mehr bewegen. Und da hat er eben auch noch mehr Stärken nochmal mit drin. Natürlich kann er auch Dreier aus dem Dribbling treffen, gerade eben, wenn er heiß ist. Aber gerade am Anfang eines Spiels ist es eben einfach super gut möglich, dass dann eben Draymond Green den Pass dann zum Beispiel spielt, dass er den Ball bekommt. Dann gibt es irgendwie abseits des Balles so 1-2 Screens für Steph Curry. Der ist dann frei und dann kann er sich erstmal mit relativ freien Dreiern erstmal Catch and Shoot quasi in das Spiel mit reinholen. Genau dasselbe gilt eben auch nochmal für Klay Thompson und dann haben sie jetzt auch nochmal Andrew Wiggins, der jetzt seit dem All-Star-Game so ein kleines bisschen so ein Loch abgerutscht ist, aber trotzdem über die ganze Saison immer noch 40% seiner Dreier trifft. Du hast noch mit Jordan Poole einen Spieler, der von der Bank 36% nochmal von draußen trifft und vor allem aber 17 Punkte auflegt. Du hast mit Kuminga nochmal einen sehr, sehr athletischen und jungen Spieler, der super interessant nochmal werden könnte. Du hast mit Otto Porter auch schon so einen, ja, Veteran, so einen 3&D-Spieler, der auch nochmal 38% seiner Dreier einstreut. Mit Gary Payton hast du nochmal einen guten Defensivspieler von der Bank. Mit Damian Lee hast du auch nochmal so einen Typ, der einfach so ein bisschen unberechenbar ist, finde ich. Der auch dazu einfach in der Lage ist, sich selber einen Wurf zu kreieren. Und das macht ihn eben einfach unfassbar gefährlich. Letztendlich hast du dann nochmal mit Kevon Looney einfach nochmal einen großen Typen, der einfach dazu in der Lage ist, in Pick-and-Roll-Situationen ganz gut zu agieren und eben vor allem einfach die Rebounds zu holen und defensiv einfach Größe mit reinzubringen. Du hast einfach einen unfassbar breiten Kader bei den Golden State Warriors. Und ich glaube, das ist eben ein Faktor, der dann am Ende dafür sorgen kann, dass die Golden State Warriors jetzt eben mit Draymond Green, Klay Thompson und Steph Curry zusammen einfach eine riesen Playoff-Serie einfach jetzt gerade wieder spielen. Denn Klay Thompson zeigt jetzt natürlich immer noch, dass er noch nicht hundertprozentig auf dem Level ist, aber er deutet es halt immer wieder an. Zum Beispiel jetzt erst die 38 Punkte gegen die Milwaukee Bucks. Das sind einfach dann so Dinger, da zeigt er eben, okay, das ist möglich, wenn es wirklich einfach gut funktioniert, wenn sein Wurf fällt. Und sie haben einfach, was so die Offensive angeht, einen relativ ähnlichen Ansatz erstmal wie die Utah Jazz, zumindest was so ihre Dreier angeht, denn sie nehmen einfach verdammt viele. Im Gegensatz zu den Utah Jazz spielen sie aber mit einer relativ schnellen Pace, nämlich auf immerhin auf Platz 12, also oberes Mittelfeld, spielen aber die drittmeisten Assists. Und wenn man sich das alles generell mal so mit anguckt, so diese ganzen Stats, das klingt für mich schon ziemlich nach Meisterschaftskandidat. Ich arbeite das einmal ganz kurz mal mit euch durch. Wir haben die fünftbeste Fieldwurfquote, die drittmeisten Dreier-Treffer und Versuche in der Liga, die sechstbeste Quote in der gesamten Liga. Sie haben die drittbeste Zweierquote auch, die drittmeisten Defensiv-Rebounds, die achtmeisten Rebounds insgesamt, die drittmeisten Assists und die zweitmeisten Steals und dazu dann noch, ja, gut, ja, das Einzige, was sie halt haben, ist so, dass sie relativ viele Turnover produzieren, nämlich fast 15 im Schnitt, aber sie produzieren halt auch wieder 14,8 oder provozieren auch wieder 14,8 des Gegners, das heißt, es hebt sich quasi wieder mit auf. Und das sind einfach alles so Faktoren, die dir einfach in den Playoffs extrem helfen. Klar, die Turnover könnte man vielleicht ein bisschen nochmal mit reduzieren, aber ich glaube, das ist auch einfach sehr, sehr viel Spielwitz, der da einfach mit reinkommt bei den Golden State Warriors. Gerade jetzt eben bei so einem Steph Curry sieht man einfach, dass der unglaublich viel Spaß hat am Basketball. Und ich glaube, wenn dieses Team wirklich komplett fit ist, dann gibt es nur ein einziges Team, was den in der Western Conference so, ja, richtig dolle Konkurrenz machen kann. Und das sind eben die Phoenix Suns, die mit 54-14 ganz klar auf Platz 1 stehen in der Western Conference, nämlich 7,5 Spiele vor eben den Memphis Grizzlies und vor den Golden State Warriors. Sie sind das erste Team, das komplett sicher schon in den Playoffs ist, aus beiden Conferences, weil es jetzt schon safe einen der ersten 6 Plätze hat, einfach nur, weil sie so einen unglaublichen Vorsprung jetzt schon haben, eben auf die Minnesota Timberwolves, die eben einfach auf Platz 7 gerade stehen, 15 Spiele Vorsprung und das kann eben einfach in den letzten 12 Spielen nicht mehr aufgeholt werden. Die Phoenix Suns, ich kann mich einfach nur noch wiederholen, wenn ich über dieses Team rede, die haben einfach eine unfassbare Next-Man-Up-Mentalität. So, Chris Paul fällt aus, okay, dann übernimmt jetzt halt eben Aaron Holiday jetzt auf einmal eine super wichtige Rolle, einfach als Backup-Point-Guard hinter Cameron Payne. Und das finde ich einfach unglaublich gut, denn es funktioniert eben trotzdem. Chris Paul ist jetzt schon ein paar Spiele ausgefallen, trotzdem konnten jetzt aus den letzten 10 Spielen 6 immerhin nochmal gewonnen werden. Jetzt ist Cameron Johnson erstmal mit ausgefallen gegen die Lakers zum Beispiel. Und das sind dann einfach immer so Dinger, wo man sich dann so denkt, okay, eigentlich müsste dieses Team jetzt irgendwann es mal nicht schaffen, es zu kompensieren, aber sie schaffen es trotzdem einfach immer wieder, das doch wieder hinzubekommen, weil es einfach immer wieder mehr gibt, der dann auf einmal sich denkt, okay, wenn der jetzt gerade ausfällt, dann muss ich jetzt halt einfach ein bisschen mehr nochmal mitleisten. Ob das jetzt zum Beispiel ein Torrey Craig ist oder auch, weiß ich nicht, dann zum Beispiel einfach ein Cameron Payne dann auch selber, der dann einfach merkt, okay, da muss ich jetzt halt einfach in der Offensive noch mehr übernehmen, ob jetzt ein Mikal Bridges mehr macht oder eben auch ein Devin Booker, ein DeAndre Ayton. Es ist völlig egal, dieses Team hat einfach immer wieder Antworten. Sie haben natürlich vor allem einfach mal mit Devin Booker, DeAndre Ayton, Chris Paul, Mikal Bridges und auch Jay Crowder einfach eine unfassbar starke Starting Five. Und ich finde, das muss man einfach immer wieder so sagen. Dieser Backcourt ist einfach unglaublich gut. Diese beiden Guards, Devin Booker und Chris Paul, ergänzen sich perfekt. Du hast mit Mikal Bridges und mit Jay Crowder zwei Leute, die unterschiedliche Skillsets haben, die vor allem aber beide defensiv unfassbar stark sind. Mikal Bridges ist dazu in der Lage, den Dreier zu treffen. Jay Crowder soll jetzt quasi ausschließlich fast machen, sich außen eben am Perimeter aufhalten und dann eben diese Dreier reinnageln. Und dann hast du eben mit DeAndre Ayton einfach noch einen unfassbar athletischen Center, der einfach in der Lage ist, die Würfe am Korb zu verwandeln. Teilweise auch noch ein paar Mitteldistanzwürfe, wenn er sich gerade gut fühlt. Und der einfach defensiv ein absoluter Anker ist in diesem Team. Und dann hast du eben von der Bank noch Spieler wie zum Beispiel Cameron Johnson, den ich unfassbar stark finde, der diese Saison fast 45% seiner Dreier trifft, mit Cameron Payne, einen unfassbar schnellen, linkshändigen Backup-Point-Guard, der ebenfalls unfassbar wichtig ist für dieses Team, der mit seinem Speed einfach viele Räume kreieren kann, mit JaVale McGee einfach nochmal einen athletischen und auch schon sehr, sehr erfahrenen Center, mit Aaron Holiday jetzt eben nochmal einen neuen Spieler, der jetzt bislang auch 48% aus dem Feld und 52% seiner Dreier trifft, wenn jetzt auch nur bei knapp 2 Versuchen. Mit Landry Shamet, jemanden, der auch immer so ein bisschen up and down ist. Mit Bismack Biyombo nochmal ein Big Man, der einfach von Chris Paul unglaublich gut gemacht wird. Jalen Smith, Torrey Craig. Das sind einfach alles so Spieler, die einfach auch in den Playoffs alle noch spielbar sind. Und das ist eben das, was ich bei den Phoenix Suns so krass finde. Die haben einfach einen unfassbar breiten Kader. Und sie sind einfach absolut in der Lage, jeden, gefühlt jeden Spieler einfach mit zu ersetzen. Offensiv haben sie die beste Field Goal Percentage der gesamten Liga, spielen die fünftmeisten Assists, holen die zweitmeisten Defensive Rebounds, lassen also einfach nicht viele gegnerische Chancen zu. Und sie haben wiederum einen anderen Ansatz, sie nehmen nämlich die viertmeisten Zweier in der gesamten Liga und nur die fünf wenigsten Dreier. Wenn sie aber ihre Dreier nehmen, treffen sie sie mit der achtbesten Quote, 36,2%. Und die Zweier treffen sie eben zu fast 55%, was auf Platz 4 oder was den vierten Platz in der Liga bedeutet. Defensiv einfach unfassbar am Start, gerade eben was die Steals angeht, sechstmeisten auch hier wieder in der Liga. Die Phoenix Suns sind einfach legit. Die Phoenix Suns waren letztes Jahr schon in den Finals, die kennen sich jetzt schon so einfach im Roster. Das ist quasi dasselbe Roster wie letztes Jahr, mit nochmal einer Verbesserung natürlich intern von eben einem Mikal Bridges, von einem Cameron Johnson und jetzt auch nochmal mit Leuten wie zum Beispiel einem JaVale McGee oder auch mit einem Bismack Biyombo, mit einem Aaron Holiday, die einfach nochmal andere Sachen nochmal mit reinbringen, die den Kader noch breiter machen und die es einfach unfassbar schwer machen, für jeden Gegner dieses Team mit auszurechnen. Dementsprechend die Phoenix Suns und die Golden State Warriors für mich auf jeden Fall die beiden haushohen Favoriten in der Western Conference. Ich traue eben den Memphis Grizzlies, Utah Jazz und Dallas Mavericks durchaus nochmal was mit zu, aber halt einfach wirklich nur, wenn es voll perfekt läuft. Insgesamt müsste es eigentlich trotzdem für mich dann darauf hinauslaufen, dass wir das Matchup Phoenix Suns gegen Golden State Warriors sehen, und als Basketball-Liebhaber oder als Liebhaber der NBA sollte man sich das, glaube ich, einfach nur wünschen, denn es könnten wirklich einfach unfassbar krasse Spiele einfach mal werden von zwei Teams mit demselben Anspruch, nämlich Meister werden. Beide Teams auch mit einer gewissen Erfahrung und beide Teams mit einem unglaublich schönen Spielstil und interessanten Charakteren. Gerade eben so Steph Curry und Chris Paul haben ja auch in den Playoffs sich schon einige Schlachten auch schon geliefert, gerade eben als Chris Paul noch bei den Rockets zum Beispiel noch mit war, mit James Harden dann zusammen. So, Jay Crowder ist auch immer so ein Spieler, der immer so ein kleines bisschen mit aneckt, und der kann sich dann vielleicht mit Draymond Green nochmal mit anlegen. Also man hat da auf jeden Fall wirklich unfassbar viel Gesprächsstoff, der sich da möglicherweise ergibt. Dementsprechend das auf jeden Fall das Matchup, was ich mir auf jeden Fall wünsche. Und was ich mir auch noch wünsche, ist, dass ihr eine wunderbare Restwoche habt und ja, dass ihr oder dass euch die Folge gefallen hat, so wie ich sie jetzt hier gerade einfach mal kurz so aufgenommen habe. Und ansonsten hoffe ich dann ebenfalls noch, dass ihr wieder einschaltet am Samstag, wenn ihr wieder hier seid. Bye!
Hier ist Swish.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.